Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe unseres Podcasts Wir sind Eintracht. Mein Name ist immer noch Sven Rosenbaum und ich freue mich, dass wir in dieser Ausgabe nach längerer Pause wieder eine Abteilung unseres Gesamtvereins hier zu Gast haben. Diese Sportabteilung ist zu Hause am Eintrachtstadion und genauso alt, dazu kommen wir gleich, wie das Stadion selber. Gespielt wird immer mindestens zu zweit, in Ausnahmefällen auch alleine, aber das kann uns dann unser Gast sicher auch gerne noch erklären. Und das Spielgerät, was man benutzt, ist aktuell in einigen Fußballstadien in aller Munde. Und ich begrüße an dieser Stelle unseren Leiter der Tennisabteilung, Martin Eschinger. Und ich freue mich wirklich, dass du dir Zeit genommen hast, uns zu besuchen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Sven. Vielen Dank für die Einladung.
Martin, ich habe es ja gerade schon gesagt, die Tennisabteilung ist genauso alt wie das Eintrachtstadion. Wir hatten ja vor zwei Ausgaben hier im Podcast das Thema 100 Jahre Eintrachtstadion. Und demnach ist auch die Tennisabteilung 1923 gegründet worden, seither auch auf dem Gelände an der Hamburger Straße. Wie sich das verändert hat, da kommen wir auch nochmal heute dazu, wie sich das infrastrukturell verändert hat. Aber ihr habt natürlich im letzten Jahr neben dem Stadionjubiläum auch eben euren Geburtstag gefeiert. Wie habt ihr das Jubiläum, wie seid ihr es angegangen und was ist da passiert?
Ja, also uns war im Tennisvorstand recht schnell klar, dass wir das natürlich auch gebührend feiern wollen, den 100. Geburtstag. Und dass wir das da schon einen großen Rahmen bieten wollen. Und daher haben wir uns recht schnell auch entschlossen, eben nicht wie üblicherweise bei Vereinsfeiern eben sozusagen den Kreis der Eingeladenen nur auf die Vereinsmitglieder oder nur auf die Abteilungsmitglieder zu beschränken, sondern wir wollten dann tatsächlich ein Ereignis bieten für einfach alle, die sich an Tennis interessieren. Also natürlich die Mitglieder der Tennisabteilung, aber genauso alle Eintrachtlerinnen und Eintrachtler und eben auch die gesamte Öffentlichkeit und einfach auch praktisch den Leuten einfach auch Tennissport in allen Facetten präsentieren. Ja. Und dann haben wir uns eben als ein Team zusammengeschlossen, das das Ganze organisiert hat während des Sommers. Im September war dann Termin. Und dadurch sind eben auch viele gute Ideen zustande gekommen. Wir haben unter anderem ein sogenanntes Schleifchenturnier durchgeführt. Wir haben angeboten, das Tennisabzeichen zu machen. Das ist sozusagen so eine Art Sportabzeichen eben für den Tennissport. Ja. Und verschiedene andere Dinge mehr, die eben auch von dem TNB angeboten werden, also unserem Verband, Tennisverband Niedersachsen-Bremen. Zum Beispiel eine Aufschlaggeschwindigkeitsmessmaschine. Ja.
Kannst du jetzt einmal zu sagen, würde mich jetzt interessieren, weil ich das vom Fußball kenne, gibt es ja auch Geschwindigkeitsmessungen, sagen, was ist da so der Wert, der erreicht worden ist? Und vielleicht im Vergleich zu einem Profispieler?
Das sieht man auch bei den Turnieren. Wir sind noch ein bisschen unter dem Profibereich geblieben, aber es wurden tatsächlich über 150 km/h erreicht und Profis erreichen sicherlich so 220, 230, sehr gute auf jeden Fall. Also ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Sehr schön. Das war also der Geburtstag im vergangenen September 2023. Jetzt gehört natürlich zu diesem Geburtstag auch eine 100-jährige Geschichte, ist klar. Du bist ja noch nicht so lange in der Abteilung. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen deinen Weg zur Eintracht so ein bisschen skizzieren.
Ja.
Und mit dem, was praktisch du seitdem auch erlebt hast.
Ja, sehr gerne. Also ich habe tatsächlich in 2016 als Erwachsener erst mit dem Tennisspielen angefangen, damals noch in einem anderen Verein, einem kleineren Verein hier in Braunschweig. Und habe mich dann aber entschieden, weil der Verein halt tatsächlich relativ klein war und die Abläufe schon so ein bisschen sehr eingeschliffen waren. Das hieß, die Mitglieder hatten dann auch häufig einfach so ihre üblichen Spielpartner und da war es dann einfach auch schwer, einfach, dann eben auch Spielpartner zu finden. Habe ich mich entschlossen, mich da umzusehen und mir war auch klar, dass ich mich dann auf jeden Fall bei einem größeren Verein Mitglied werden möchte und da war eben die Eintracht ein Kandidat und das klappte von Anfang an sehr, sehr gut. Also ich habe da schnell eine Rückmeldung bekommen, hatte eine super Trainingsgruppe, alles ging ziemlich sehr, sehr flott da war ich sehr zufrieden und dann war eigentlich der Weg auch nicht mehr so weit, dass ich sagte, da unterstütze ich eben auch durch eine Vorstandstätigkeit. Damals bin ich dann Liegenschaftswart geworden in 2019. Und 2020 dann tatsächlich, weil unser damaliger Abteilungsleiter nicht mehr weitergemacht hat, habe ich dann eben mich entschieden, die Abteilungsleitung auch zu übernehmen. Und ja, so ist das jetzt bis heute, dauert das an.
Ne? Da wäre es mir vielen Dank, dass du dieses Ehrenamt machst. Ist ja auch keine ganz kleine Abteilung, aber da kommen wir gleich auch nochmal zu, um welche Zahlen wir in Dimensionen wir gerade sprechen. Ich bin ja eingestiegen mit der Frage, so die Meilensteine, vielleicht was ist in den letzten 100 Jahren passiert. Da sind wir natürlich beide nicht so alt, als dass wir immer dabei waren. Und du hast ja gerade gesagt, du bist da auch deutlich später zum Verein erst dazugestoßen. Aber es gibt ja, glaube ich, so ein paar Punkte, an denen man sich so entlanghangeln kann. Was weißt du denn über die 100-jährige Geschichte, die ihr ja sicherlich auch bei der 100-Jahr-Feier so ein bisschen aufgearbeitet habt?
Ja, also 100 Jahre ist natürlich für eine Tennisabteilung auf jeden Fall schon ein sehr, sehr stolzer Wert. Also es gibt auch reichlich Vereine, die vielleicht gerade mal eine halb so lange Geschichte haben oder noch nicht mal. Und soweit ich weiß, macht uns die 100 oder jetzt inzwischen mehr als 100-jährige Geschichte zum zweitältesten Verein in Braunschweig. Und in der 100-jährigen Geschichte war eben anfangs natürlich auch Rivalität zu den anderen großen Vereinen hier in Braunschweig, aber es gab eben auch sehr schnell eben Begegnungen überregionaler Art, also mit Vereinen aus Hannover und eben noch aus weiteren Orten, auch über Niedersachsen hinaus seinerzeit. Und ja, so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Also es sind auch einige, sag ich mal, sportliche Erfolge erzielt worden in der ganzen Zeit natürlich, also gerade mindestens so im Bezug auf Niedersachsen, also es ist auch oder auch Norddeutschland. Ich meine, wir haben auch mal zum Beispiel unsere Seniorinnen in den 90er Jahren, also sprich die heutigen Damen 40, in der damals höchsten Spielklasse gespielt. Und das war sozusagen die Zeit sozusagen noch des Bäckerbooms, wenn man so möchte. Dann hat die Geschichte aber bei der Eintracht auch ein bisschen, sag ich mal, dazu geführt, also dass eben auch mal eine Zeit, wo die Mitgliederentwicklung ein bisschen schwächer war. Was wir jetzt aber eben seit ungefähr 2014 eben ins Gegenteil umdrehen konnten und seither einen sehr guten Mitgliederzufluss oder Zulauf haben und so inzwischen eben bei 350 Mitgliedern wieder angekommen sind.
Wir kommen nachher nochmal zu einem Baumprojekt, wo wir so ein bisschen nach vorne schauen, also ein Infrastrukturprojekt für die Tennisabteilung. Wir bleiben auch mal beim Thema Infrastruktur und schauen mal ein bisschen zurück. Wir hatten es ja, wie vorhin schon genannt, zum Thema 100 Jahre Eintrachtstadion vor zwei Folgen ja auch. Die Tennisabteilung war kurz Thema, denn die Tennisplätze waren ja nicht immer da, wo sie jetzt sind, also praktisch so schräg hinter der Südkurve oder hinter der Südkurve. Mhm. Und es waren auch nicht immer nur 8 Plätze. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, wie sich das entwickelt hat, wenn du es weißt?
Ja, tatsächlich. Also das sieht man auch auf historischen Aufnahmen des Eintrachtstadions, dass initial die Plätze tatsächlich sozusagen auf dem Weg zum Haupteingang des Stadions waren, links und rechts eben sozusagen des Weges, der zum Haupteingang führt. Und dann im Zuge von Baumaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt die Plätze eben verlegt wurden zu ihrem jetzigen Platz. Und ursprünglich hatten wir dann an dem Ort, wo wir uns heute befinden, also hinter der Südkurve, 10 Plätze, von denen wir dann aber mal 2 Plätze abgegeben haben. An einer Stelle steht das heutige Fanhaus. Und aber bis jetzt, also mit den 8 Plätzen, haben wir immer noch eine sehr, sehr große Anlage für Tennis und ist auch bis jetzt noch gut ausreichend für die Zahl der Mitglieder.
Da steige ich gleich mal ein, die Zahl der Mitglieder, große Tennisanlage, also 8 Plätze. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie die Abteilung aktuell aufgestellt ist, also wie groß sie ist anhand der Mitglieder? Mhm. Und wo du hast schon ein bisschen gesagt, wo er herkommt, dass es so einen kleinen Knick auch gab mit der Mitgliederentwicklung. Aber hat sich ja dann doch sehr, sehr viel zum Positiven gewandelt bis heute. Nimm uns mal mit, wie da die Entwicklung so war in den letzten Jahren.
Ja, also nach wie vor haben wir also weiterhin einen Mitgliederzulauf. Und das Schöne ist an sich, oder das zeigt sich eben insbesondere, dass wir das eben auch, sag ich mal, in die Zahl der gemeldeten Mannschaften auch ummünzen können. Also da kommen wir von einer, ich weiß nicht, als ich angefangen habe, vielleicht von 7 oder 8 Erwachsenenmannschaften. Und jetzt im nächsten Sommer werden wir zum Beispiel 11 melden. Und zum Beispiel haben wir jetzt auch im Winter erfreulicherweise auch eine neue erste Damenmannschaft melden können, die dann tatsächlich auch schon auf Verbandsliga-Niveau spielt. Und ja, insofern macht mich das ja sehr zuversichtlich, weil sich eben einfach zeigt, dass diese, ja, dass einfach dieser Mannschaftsgedanke ein sehr tragfähiger ist, ja, dass sich die Leute da tatsächlich sehr, sehr gerne einbringen. Also wer den Weg da, sag ich mal, hinfindet, der bleibt dann in der Regel eben auch tatsächlich unserem Verein verbunden und spielt regelmäßig einfach dann eben im Rahmen dieser Mannschaften. Und da gibt es dann eben einfach auf dieser Ebene sehr viel auch an, ja, auch Aktivitäten über den reinen Sport hinaus.
Das hast du gerade gesagt, der sportliche Erfolg und die Verbandsligamannschaft bei den Damen. Du hast im Vorgespräch gesagt, das ist ja schon die höchste Liga, die man hier aktuell spielen kann in dem Bereich. Ist es dann schon, oder ist nicht ganz die höchste Liga, aber du kannst vielleicht was dazu sagen. Oder kann man da schon, also ist es de facto schon Leistungssport oder ist das gehobener Freizeitsport? Oder wie kann man das, wie oft trainieren die Damen? Ja. Wie kann man das einsortieren?
Ja. Also auch in der Verbandsliga trainieren die Damen tatsächlich, haben sie einmal wöchentlich Training. Aktuell jetzt, also was die Verbandsliga angeht, aber zum Beispiel auch unsere zweite Damen mit einem B-Lizenztrainer. Also das ist schon, sag ich mal, schon eine relativ ambitionierte Lizenzierung, die eben dann auch nicht einfach zu erreichen ist. Und ja, aber auf jeden Fall würde ich auf jederzeit sagen, also Verbandsliga und Bezirksliga, das ist auf jeden Fall schon absolut Leistungssport. Ne? Also natürlich spielen die Damen oder auch unsere Herren natürlich auch noch darüber hinaus, über das offizielle Training hinaus, auch noch eben immer mal wieder. Ne?
Jetzt kennen ja viele Außenstehende, sage ich mal, Tennis aus dem Fernsehen oder vom ATP-Turnier hier in Braunschweig. Da ist es ja dann eher so, dass es Einzelsportler sind, die unterwegs sind, verschiedene Standorte und Turniere bespielen. Das ist natürlich bei uns oder bei Eintracht natürlich oder bei vielen Vereinen natürlich überhaupt nicht so. Wie ist denn das, wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es eine Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften? Du hast gerade gesagt, okay, es gibt irgendwie so 11 Seniorenmannschaften, also Erwachsenenmannschaften, kategorisiert nach 1, 2, 3, entsprechende Liga-Zugehörigkeit. Sortiert man das jedes Jahr neu nach Leistungen? Wie funktioniert das dort auch? Es gibt dann einen Trainer, teilweise trainieren die dann mit dem Trainer zusammen, teilweise alleine wahrscheinlich. Wie funktioniert das im Tennis, gerade jetzt, sagen wir mal, im Amateurbereich?
Ja, auch im Amateurbereich gibt es tatsächlich die sogenannten Leistungsklasse, die LK-Punkte, die man erreichen kann. Da gibt es einen Algorithmus, der das eben nach Ergebnissen in den Matches, die eben auf Verbandsebene gespielt werden, berechnet. Und der liegt zwischen 1 und 25 dieser Wert. Je niedriger, desto besser. Also die Leistungsklasse 1 ist, soweit ich weiß, so ungefähr normiert, dass es die Top 500 in Deutschland sind. Und der Deutsche Tennisbund, der hat ja ungefähr, soweit ich weiß, so circa 1 Million Mitglieder. Also Top 500 ist schon natürlich die absolute Leistungsspitze. Und durch durch Siege wird sozusagen der LK-Wert dann sinkt dann immer mehr ab quasi und spiegelt so eben die Leistungsstärke des Spielers wider. Man kann schon sagen, ja, also man kann sich quasi auch eben in den Mannschaften weiterentwickeln. Man kann tatsächlich eben auch von der zweiten Mannschaft in eine erste Mannschaft aufsteigen. Wenn wir Mannschaften melden, dann müssen die auch nach LK sortiert sein. Also die ersten Meldeplätze sind dann eben, oder die Meldeplätze sind eben in aufsteigender Reihung nach LK-Stärke. Das heißt, die Stärksten sind immer vorne und müssen dann sozusagen auch, wenn es zu Begegnungen kommt, spielen dann eben jeweils die stärksten Spieler gegeneinander. Ja, und nicht eben ein Starker gegen nur den fünftstärksten, theoretisch. Ja, das soll somit sichergestellt sein. Und tatsächlich zeigt sich eben, dass eben vielleicht so eine zweite oder dritte Mannschaft eben dann so auch ein Einstiegspunkt sein kann, gerade auch für Jugendliche, wenn die in den Erwachsenenbereich überwechseln, was ja je nachdem auch schon theoretisch auch schon mit 13 Jahren passieren kann. Das kommt also tatsächlich auch vor. Und wenn die dann natürlich, ihre Erfahrung sammeln und dann immer auch besser werden, was sich dann ja auch in der besseren Leistungsklasse widerspiegelt, können die dann natürlich, von der dritten in der zweiten in eine erste Mannschaft aufsteigen. Ja? Also da ist die Durchlässigkeit auf jeden Fall gegeben und faktisch kommt es so auch vor.
Ja? Du hast gerade von LK-Punkten gesprochen. Hast du dann selbst deine LK-Punkte im Kopf, wie du bist, wie du einkategorisiert bist?
Meine beste Einstufung war, glaube ich, mal eine 23,4.
Okay.
Es ist noch Luft nach oben.
Es ist noch Luft nach oben, aber was da nicht ist, kann er noch werden.
Das ist wahr.
Jetzt bist du ja natürlich Abteilungsleiter nicht nur, weil es hier um Wettkämpfe geht und um Spielbetrieb, sondern es ist natürlich auch der Wunsch, hier mit dem Podcast auch Leute zu erreichen, die sich ebenfalls für Tennis interessieren.
Natürlich.
Und da natürlich jetzt die Frage auch an dich: Was kann man denn tun? Wie funktioniert das, wenn man sich für Tennis bei Eintracht interessiert? Wo muss man sich melden? Was passiert dann?
Ja, da gibt es im Grunde genommen verschiedene Wege. Wir haben zum einen, kann man sich natürlich bei mir melden. Also alle unsere Telefonnummern, also auch die meiner Mitvorstände, sind auf unserer Homepage eintracht.com und dann zur Tennisabteilung aufgeführt. Also gerne anrufen und oder eben eine Mail schreiben. Das Ganze geht natürlich auch über die Geschäftsstelle, dass man sich dort anmeldet, über eben unseren Aufnahmeprozess. Oder man meldet sich, also jemand, der schon Erfahrung hat als Tennisspieler, würde sich vielleicht eher sogar beim Sportwart direkt melden. Ja, das wäre natürlich auch sinnvoll. Eltern von Kindern und Jugendlichen eher beim Jugendwart. Dass man da eben darüber den Einstieg findet. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten.
Ja. Und was passiert dann? Gibt es dann so eine Art Probetraining oder kommt man einfach auf die Anlage mit Schläger, Schuhen, paar Bällen und dann geht's los oder wie funktioniert das?
Ja. Also vorher sich zu melden wäre natürlich am besten, weil, naja, es muss ja eben auch natürlich auch Spielpartner geben, aber es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also, wie gesagt, wer Erfahrung hat als Turnierspieler, ist sicherlich am besten beraten, bei zum Beispiel, also wenn er sonst niemanden kennt, eben bei unserem Sportwart anzurufen und sich dort zu erkundigen, wo er gut unterkommen könnte. Der hat ja dann meistens auch jemand, der sich dann da interessiert, auch ungefähr eine Idee, wie leistungsstark er ist, weil er ja schon mal gespielt hat. Und dann können wir ihm eben auch raten, in welche Mannschaft er gut passen würde. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man zum Beispiel Anfänger ist oder Wiedereinsteiger, dass man eben sagt, naja, also vielleicht nicht gleich in der Mannschaft starten, aber gerne eben einfach wieder reinkommen, dann braucht derjenige oder diejenige natürlich Training. Das können wir auch sehr gut vermitteln. Wir haben mehrere Trainer im Verein, die da sehr gute Arbeit leisten. Ja, und Kinder und Jugendliche da auf jeden Fall eben über unseren Jugendwart am besten an uns herantreten. Und da gibt es dann tatsächlich auch, nennen wir es mal ein Probetraining, um eben dann die Kinder eben auch in die richtige Trainingsgruppe, in eine für sie passende Trainingsgruppe eingliedern zu können.
Wenn man sich dann entschieden hat, Mitglied zu werden, weil es passt alles und man kommt mit dem Trainer gut aus, welche Möglichkeiten haben dann Mitglieder bei euch auch außerhalb dieser Trainingszeiten, die Plätze und die Infrastruktur zu nutzen?
Ja, also Mitglieder können, wie es an sich ja üblich ist, auch in anderen Vereinen, die Plätze quasi uneingeschränkt nutzen. Wir haben ein Online-Buchungsportal seit mehreren Jahren, das wir nutzen. Da kann man sich also einen Überblick verschaffen. Man kann ungefähr 2 Tage vorher eben bei uns in der Sommersaison auf unseren Freiluftplätzen dann Plätze buchen. Und im Grunde genommen, wenn ein Platz frei ist, wenn ich sage mal um 16 Uhr anfange, normalerweise bucht man dann eben den Platz mit einem anderen Mitglied zusammen oder mit einem Gast und bucht ihn dann für eine Stunde den Platz. Aber wenn er zum Beispiel dann auch im Anschluss noch frei ist, dann kann man quasi auch 2, 3, 4 Stunden spielen. Das ist also ohne weiteres möglich. Und ja, insbesondere also vormittags oder auch an den Wochenenden, wenn jetzt nicht gerade Punktspiele sind, auch ohne weiteres sehr, sehr gut möglich. Aber auch unter der Woche abends gibt es auch immer noch genügend Möglichkeiten zu spielen.
Jetzt kennen wir es ja vom Golf, gibt es ja eine Etikette. Wenn man sich ein bisschen mit Tennis beschäftigt, gerade mit Wimbledon, dann darf man da zum Beispiel nur in weißer Kleidung spielen. Gibt es das auch bei Eintracht, dass ich an bestimmte Sachen halten muss? Du hast gerade gesagt, man kann auch eigenverantwortlich die Plätze buchen. Dazu gehört natürlich auch die Platzpflege. Da kann dann nicht immer jemand hinterherhaken oder wie auch immer. Kannst du das mal so ein bisschen näher bringen? Weil wenn jemand jetzt quer einsteigt, dann hat er bestimmte Accessoires vielleicht nicht. Oder was muss man beachten, wenn man jetzt tatsächlich Tennis spielen geht? Gibt es da Vorschriften, Vorgaben, wie man sich verhält auf der Anlage?
Ja, also ich denke mal, ein großer Kontrast zum Fußball ist sicherlich, dass man beim Tennis normalerweise eben, dass da während der Ballwechsel eben Ruhe herrscht, weil man sich natürlich auch sehr konzentrieren muss. Und das ist auf jeden Fall schon mal das Wichtigste. Also dann eben, dass man eben lautes Rufen möglichst reduziert. Was die Kleidung angeht, von der rein-weißen Kleidung, diese Vorgabe gab es mal sogar, glaube ich, auch bei der Eintracht vor Jahrzehnten auch noch. Aber das ist inzwischen schon lange nicht mehr der Fall. Also ich glaube, die weiße Spielkleidung ist tatsächlich nur noch eine Besonderheit von Wimbledon. Und auch bei den anderen Grand Slam-Turnieren gibt es das ja nicht mehr. Ja, ansonsten, klar, also ich meine, dem ist eigentlich das Wichtigste, dass man eben auch mit dem Platz pfleglich umgeht. Ja, und dass man eben zum Beispiel, ja, vorher zum Beispiel einen Platz wässert, das ist wichtig, und hinterher eben abzieht, Linien kehrt, das ist so das Übliche. Und also wenn man da die Regeln einhält, dann ist man auch jederzeit ein sehr, sehr gern gesehener Gast bei uns.
Es gibt es ja neben den 8 Tennisplätzen, die wir schon jetzt besprochen haben, wie sie bespielt werden und das ist, wo sie liegen, gibt es ja auch ein Gebäude zur Tennisanlage gehörend. Natürlich für die Eintracht sehr wichtig, Baujahr 67. Und Baujahr 67 heißt eben da auch entsprechend alt und, wie ich auch gelernt habe, Fachbegriff abgängig. Also ich würde nicht sagen, fällt irgendwann nicht zusammen, aber könnte erneuert werden. Jetzt haben wir in den letzten Jahren auf diversen Veranstaltungen, sei es jetzt Mitgliederinformationsveranstaltungen oder auch mal auf einer Mitgliederversammlung für die Abteilung oder für den Gesamtverein, immer wieder das Thema gehabt, neues Tennisheim. Wir beide sind ja da in einer Projektgruppe seit jeher, also schon seit einigen Jahren aktiv, also von dem ersten Gedanken, wir bräuchten, bis hin jetzt zu konkreten Plänen. Kannst du uns mal einen Kurzabriss geben, wie die letzten Jahre verlaufen sind bei dieser Projektplanung, und dann kann ich vielleicht ergänzen zum aktuellen Stand.
Ja, also völlig richtig. Also unser Tennisheim ist sicherlich eine Immobilie, die dringend ersetzt werden muss. Und seitdem ich eben dann auch 2020 Abteilungsleiter wurde, haben wir ja zusammen mit dem Präsidium dann eben Ideen entworfen, wie eben ein Ersatz aussehen könnte. Haben auch, was jetzt das reine Tennis angeht, eben auch unsere Bedarfe spezifiziert, was wir eben auch an Räumlichkeiten benötigen, Umkleiden und auch für den Verein ein Tennisbüro, ein Raum für Trainer. Und das alles ist ja dann in die Planung des Architekten eingeflossen. Und ja, also da haben wir ja relativ, ja, dann auch schon jetzt ein bisschen länger auch schon Entwürfe gehabt und konnten die ja auch präsentieren. Und jetzt war ja sozusagen die Hauptherausforderung, eben die Finanzierung des Ganzen sicherzustellen. Daran haben wir jetzt ja quasi die letzten 1,5 Jahre intensiv gearbeitet, oder insbesondere natürlich unser ehemaliger Vizepräsident Finanzen, Rainer Zech.
Das ist dein Blickwinkel auf die Tennisabteilung, was das Haus angeht. Jetzt ist das Haus ja, die Entwürfe gesehen haben, nicht mehr nur eine Etage, sondern 3 Etagen dann am Ende. Das ist natürlich nicht alles durch die Tennisabteilung belegt, sondern tatsächlich war die Grundidee relativ von Beginn an, dass es ein Haus sein soll, was auch das ganze Jahr genutzt wird. Man muss ja wissen, oder das ist irgendwie logisch, Tennis findet hauptsächlich im Sommer statt, natürlich im Winter dann in der Halle, aber natürlich dann nicht mehr am Eintrachtstadion. Und deswegen war es immer die Idee, okay, wie kann man das mit welchen Nutzern eben so ganzjährig hinbekommen. Und viele wissen es auch, dass dieses Gebäude auch eine Tagespflegeeinrichtung beherbergen soll im Erdgeschoss für bis zu 20 Tagespflegegäste. Natürlich aus Sicht der Tagespflege ein sehr, sehr wertvoller Standort für Gäste, die es mit Eintracht gut meinen, gut gemeint haben oder auch große Erinnerungen ans Eintrachtstadion, ans Gelände haben und hier in einer schönen Umgebung einfach den Tag verbringen können. Dann haben wir in der zweiten Etage, so wie jetzt ja auch, oder im ersten Obergeschoss, jetzt auch eine Gastronomie. Also es gibt ja auch im aktuellen Tennisheim eine Gastronomie, die sowohl für den Trainings- und Spielbetrieb der Tennisabteilung, aber auch für die Heimspiele der unserer Eintracht im Stadion ja auch dann da ist und für viele ja auch ein Anlaufpunkt ist. Und im obersten Geschoss gibt es auch Sporträume, die natürlich für den ganzen Verein zugänglich gemacht werden sollen, also Kursräume und auch Räumlichkeiten für unseren Bereich Fitness- und Gesundheitssport. Das ist also so der kurze Abriss und das, was du schon gesagt hast. Wir sind da natürlich in den letzten Jahren durch zwei größere Ereignisse ausgebremst worden. Das ist natürlich auf einmal, klar, die Corona-Pandemie im ersten Schritt, was uns nicht von den Planungen abgehalten hat, aber natürlich so ein bisschen die Zukunft vor sich genommen hat. Klappt das nicht? Und natürlich zuletzt die Ereignisse, dazu geführt haben, dass Baukosten steigen, dass Bauzinsen steigen. Und ja, ich glaube, das sagt auch Rainer Zech immer, ja, hätte man uns vor einem halben, dreiviertel Jahr gefragt, hätte man gesagt, das kriegen wir nicht hin, das kriegen wir nicht umgesetzt. Aber inzwischen sind wir ja sehr dynamisch, sehr gut unterwegs und in den Planungen rund um den Bauantrag und eben parallel auch in der Finanzierungsfrage. Und ich bin optimistisch, dass wir da im Laufe des Jahres auch irgendwann Vollzug melden können, was zumindest konkret heißt, okay, dann wird abgerissen, das ist ja der erste Schritt, und neu gebaut und ein Fertigstellungsdatum irgendwo in den Raum geworfen. Und genau, da arbeiten wir beide in einer Projektgruppe, die auch sowohl aus der Tennisabteilung besteht, als auch der Stiftung beziehungsweise des Betreibers der Tagespflege, aber auch mit Vertretern des Gesamtvereins, die entsprechend da auch natürlich Interesse haben, dass dieses Projekt umgesetzt wird. Jetzt ist es ja auch nicht nur das Gebäude, du hast ja von den Plätzen, haben wir schon gesprochen, auch da investiert ihr ja regelmäßig, natürlich manchmal aus Reparaturgründen, weil Sachen kaputt gehen, aber auch da sind es ja oftmals Verschönerungs- und Verbesserungsarbeiten. Was sind da aktuelle Projekte oder gerade abgeschlossene Projekte, die da auf der Anlage umgesetzt worden sind?
Genau. Ja, also in den letzten Jahren haben wir insbesondere erstmal einen Schwerpunkt auf die Wasserversorgung gelegt. Wie gesagt, das sind ja Sandplätze, auf denen wir auf unserer Anlage spielen. Die sind also zwingend auf eine funktionierende Bewässerung angewiesen. Da haben wir quasi alles von A bis Z erneuert. Jetzt in diesem Jahr gehen wir dazu über, dass wir auch einzelne Plätze eben sanieren, wie man sagt. Ja. Das wird uns jetzt sicherlich auch nochmal ein paar Jahre beschäftigen. Und zudem gibt es eben neben dem Tennisheim auch noch die Absicht, dass wir auch eine zusätzliche Sportfläche, die sogenannte Tenniswand, wo wir dann eben auch durch eine neue Sportfläche ersetzen wollen und eine neue Tenniswand. Das sind natürlich auch alles Projekte, die mehrere 10.000 Euro jedes für sich genommen kostet und deswegen natürlich auch über einen längeren Zeitraum einfach gestreckt werden müssen. Mhm.
Jetzt hast du im Vorgespräch genannt, dass es in diesem Jahr eine größere Veranstaltung geben soll auf der Anlage, was es so bisher nicht gab und auch so nicht ging wahrscheinlich oder dass sich niemand so richtig vielleicht drum bemüht hat. Kannst du uns mal ein bisschen abholen, was erwartet uns vom 19. bis 21. Juli auf der Anlage hier am Antastadion?
Ja, das ist ein Ranglistenturnier tatsächlich im Jugendbereich. Und da werden dann sicherlich Jugendliche aus ganz Niedersachsen oder auf jeden Fall aus dem Umkreis eben Hannover, Göttingen und so weiter kommen und eben um Ranglistenpunkte spielen. Das sind also dann schon einfach sehr leistungsstarke Spieler, junge Spielerinnen und Spieler. Und da freuen wir uns sehr drauf. Da ist eben unser Verband auch auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir unsere Anlage dafür zur Verfügung stellen könnten. Da sind wir also, wie gesagt, dadurch, dass es eine große Anlage ist, so viele gibt es davon dann auch wieder nicht in Gesamtniedersachsen. Da sind wir dann natürlich schon ein interessanter Partner einfach. Und da haben wir uns dann dazu entschlossen, dass auch mal, also bislang hatten wir noch keine Ranglistenturniere, wir hatten bislang sogenannte LK-Turniere, da geht es also um die Leistungsklasse, wo man einfach praktisch als Einzelspieler sich Punkte erspielen konnte. Hier geht es jetzt einfach um die Jugendrangliste, also einfach Spieler, die einfach praktisch das Top-Level dann darstellen, was so im Tennis derzeit unterwegs ist.
Wir kommen fast schon zum Ende des Podcasts und du hast gerade das Thema Jugendliche angesprochen oder die Jugendlichen und Kinder spielen auch eine große Rolle oder eine deutlich größere Rolle inzwischen als vielleicht noch früher. Ihr seid Teil eines Projektes, initiiert von der Volksbank Bravo hier in der Region, nennt sich Tennis for Good Stiftungsprojekt. Kannst du dazu mal was sagen, was dahinter steckt und was da genau passiert?
Ja. Das ist tatsächlich also ein Projekt der Volksbank Bravo, die sich so eben seit einiger Zeit ja auch verstärkt gerade auch im Sponsoring des Tennis engagiert. Zum Beispiel auch Sponsor ist des ATP-Turniers hier in Braunschweig, das du ja schon erwähnt hast. Mhm. Und die eben die meiner Meinung nach sehr gute Idee hatte, dass man eben auch Kinder, die jetzt sozial benachteiligt sind, näher an den Tennissport heranführen sollte. Das ist ja als Einzelsport ist die Ausbildung im Tennis nun mal einfach kostspieliger als in Mannschaftssportarten. Das ist einfach prinzipbedingt so. Wir trainieren eben einen Trainer normalerweise in Gruppen mit 3 bis 5 Kindern. Das ist natürlich etwas anderes als jetzt eben 10, 15, 20 Kinder zu trainieren, zu betreuen durch 1 oder 2 Trainer. Und ja, die haben sich dann eben entschlossen, doch ein gut oder großzügig dimensioniertes Budget zur Verfügung zu stellen. Wir haben dann Kontakt aufgenommen zur Pestalozzi-Grundschule. Und das ist eben eine Schule, wo eben dann der Anteil eben auch an Kindern, die ja eben einen Migrationshintergrund haben, sehr, sehr hoch ist. Und konnten da jetzt eben seit November eine Schultennis-AG als erste Tennis-AG, die wir anbieten, initiieren. Und das läuft bis jetzt sehr, sehr gut.
Das heißt, wie oft trainieren die Kinder und kommt der Trainer dann in die Schule oder kommt die auf die Anlage? Wie funktioniert das aktuell?
Ja, also auch da ist der Einstieg quasi, dass man einmal die Woche einfach trainiert. Und sag ich mal, wenn dann natürlich die Lust da ist, beziehungsweise eben die Kinder haben ja grundsätzlich auch die Möglichkeit, mindestens im Sommer eben auf unserer Anlage eben auch einfach sich einen Platz zu buchen. Also derzeit findet das Training noch in der Halle statt, weil, im Winter müssen wir ja in die Halle ausweichen und haben dazu jetzt in Feldenhof eben einfach eine Stunde gebucht. Ursprünglich hatten wir auch angedacht, möglicherweise in der Schulsporthalle die Tennis-AG durchzuführen. Das wäre also für Kinder im Grundschulalter auch ohne weiteres möglich gewesen. Das hat sich dann aber organisatorisch so nicht realisieren können. Und deswegen sind wir jetzt sozusagen in einer richtigen Tennishalle, was natürlich auch seine Vorteile hat.
Martin, ich bedanke mich bei dir für dieses nette halbstündige Gespräch zur Tennisabteilung bei Eintracht Braunschweig. Ich glaube, wir haben alle einen guten Überblick bekommen über die Entwicklung der Abteilung, jetzt ja über 100 Jahre alt und was man tun muss, wenn man sich für Tennis beim BTSV interessiert. Vielen Dank und allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.